an, aber ich wiederhole es nochmal. Ich begrüße alle ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst und ich freue mich über jedes Gesicht, das heute da ist. Und unser heutiges Thema wird das Buch Jona sein. Wir wollen aus Jona und seinem Verhalten lernen, von Gott lernen und über Gott lernen. Ja, Christian hat heute bei dem Gebetsanliegen für den ACCH, für die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Corona-Hilfe, schon ganz vieles gesagt, was auch so in der Predigt vorkommen wird. Wir fangen mal an. Und zwar werde ich nicht jetzt alle Kapitel aus Jona vorlesen, sondern immer so stückchenweise die Abschnitte, die dann die Predigt auch, aus der die Predigt dann entnommen ist. Und ich fange mal an mit den Versen 1 bis 9. Jona Kapitel 1, die Verse 1 bis 9. Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn Amittais. Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich heraufgekommen. Aber Jona machte sich auf und floh vor dem Herrn und wollte nach Tarsis und kam nach Jaffo hinab. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren sollte, zahlte er Fährgeld und bestieg es, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Unwetter auf dem Meer, so dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich, und jeder schrie zu seinem Gott. Und sie warfen das Gerät, das im Schiff war, ins Meer, damit es leichter würde. Aber Jona war in das Schiff hinuntergestiegen, lag dort und schlief. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was schläfst du? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird Gott an uns denken, damit wir nicht untergehen. Und einer sagte zum anderen, kommt, wir wollen losen, um zu erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück trifft. Und als sie losten, traf es Jona. Da sagten sie zu ihm, sag uns doch, warum uns dieses Unglück trifft. Was ist dein Beruf und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Jona bekommt einen Auftrag von seinem Herrn. Jona ist ein Prophet Gottes. Es ist nicht ein Ungläubiger, sondern jemand, der Gottes Willen und Gottes Gesetz sehr gut kennt. Und doch nimmt Jona sich vor Gott zu fliehen. Immer wenn ich von Jona lese, seiner Geschichte, muss ich lachen. Es ist irgendwie lustig, dass er, muss ja wissen, dass es nicht möglich ist, aber dass er versucht, vor Gott zu fliehen. Und oft erkenne ich mich auch selber in Jona und seinem Verhalten, wie er auch missmutig ist und den Menschen aus Ninive nichts gönnt. Aber Gott findet das Verhalten von Jona hier gar nicht zum Lachen. Und Gott lässt sich nicht spotten, wissen wir aus Galater 6, Vers 7. Und wir sehen hier, dass er, als Jona fliehen will, einen Sturm kommen lässt. Mich hat auch sein Verhalten an uns erinnert im alltäglichen Leben, dass wir oft uns vor Gott verstecken und viele Dinge hinausschieben, nicht angehen wollen, die Gott uns aufträgt. Das geht morgens schon los mit dem Bibellesen, mit dem Gebet, dass wir immer sagen, später und das reicht für heute oder ich mache es heute Abend und vielleicht verschieben wir es dann oder es fällt auch ganz aus. Manchmal mag es auch sonntags sein, wir haben die ganze Woche Zeit, unsere Dinge zu erledigen, 6 Tage. Und ausgerechnet sonntags fällt uns dann immer etwas ein, was wir nicht mehr aufschieben können, weil es Montagmorgen keinen Aufschub gibt, weil die Schule nicht Aufschub duldet, die Arbeit nicht, die Behörde nicht oder was auch immer. Aber Gott und mit seiner Stunde, da können wir das machen. Das ist so oft unsere Einstellung. Es heißt aber nicht, 6 Tage sollst du ruhen und am 7. Tage sollst du alle deine Werke tun, oder? Wenn wir merken, dass das häufig vorkommt, dann sollten wir doch schauen, dass wir dann die Dinge, die wir am Sonntag vielleicht doch dann erledigen wollen, am Freitag, Samstag, Donnerstag erledigen. Und wenn es nicht reicht, dann am Mittwoch oder Dienstag. Ich will jetzt nicht darauf ansprechen, dass wenn wir mal fehlen und in den Stunden nicht da sind, es geht darum, wenn das grundsätzlich sich so entwickelt, dass wir sonntags keine Zeit mehr haben, weil irgendwas für Montag oder Dienstag ansteht. Dann müssen wir uns auch fragen, glaubst du, dass du Gott brauchst oder braucht Gott dich? Wir schaden uns selber letztlich, wenn wir diese Dinge hinausschieben. Dem Herrn tut es zwar weh, aber uns schadet es. Wir lesen in Vers 8, dass diese Seeleute, als Jona auf dem Schiff ist und dieser Sturm losgeht, dass sie rätseln, was der Grund sein könnte für dieses Stürmen. Und sie ahnen schon, dass es nicht einfach ein Sturm ist, sondern dass jemand irgendwas verbrochen haben muss. Und die Seeleute versuchen, Fakten zu sammeln und fragen ihn, was sein Beruf ist, wo er herkommt, aus welchem Volk er kommt. Und müssen dann oder versuchen dann damit zu einer Schlussfolgerung zu gelangen, weil ihre Götter, zu denen sie rufen, hier ihnen nichts sagen können. Wir müssen aber diesen Seeleuten lassen, dass im Gegensatz zu den Menschen heute, die auch alle in Nöten sind, was wir auch eben gehört haben, die erkannt haben, dass das nicht einfach nur ein Sturm ist, sondern dass dahinter ein Fehlverhalten stecken muss. Und sie rufen zwar andere Götter an, aber mir ist auch hier doch ganz groß geworden, dass sie zu Jonas sagen, ruf deinen Gott an und dann vielleicht wird Gott an uns denken. Also ich kann mir vorstellen, dass sie wussten, dass es einen Gott gibt, aber weil sie von diesem Gott nichts wussten, haben sie die Götter angebetet, die sie kannten. Später sind sie auch umgekehrt. Ja, und so ist der Mensch heute auch. Er fragt sich, was um ihn herum passiert, was mit ihm passiert, was in seinem Innern los ist. Und du bist vielleicht rastlos und ruhelos und ständig in Panik. Jede Nachricht reißt dich mit. Wir machen den Fernseher an oder gucken im Internet. Und egal, was wir da lesen, es sind selten gute Sachen, die wir mitbekommen. Was eigentlich auch nicht verwunderlich ist, aber es sollte uns vielleicht nicht so mitnehmen. Und warum ist das so? Was ist die Ursache für diese ständige Unruhe, diese ständige Angst, die wir in uns verspüren? Der Mensch versucht, wie diese Leute, erstmal mit Fakten ranzugehen und sucht nach irgendwelchen Lösungen, um die Ursache zu finden. Und der Mensch, wenn er ehrlich ist, denkt sich, es ist bei mir gerade ein bisschen schlecht und ich werde mich ein bisschen anstrengen, ein bisschen arbeiten. Und wenn ich genug gearbeitet habe, habe ich vielleicht ein bisschen Puffer an Geld, vielleicht ein Häuschen. Und dann kann ich mich endlich ausruhen und diese innere Ruhe finden, nach der ich mich so sehne. Und wenn du ganz ehrlich bist, hast du diesen Gedanken bestimmt schon oft gehabt. Egal, ob du Christ bist oder nicht. Ein bisschen noch und irgendwann wird es ruhiger werden. Genau so dachte der reiche Bauer im Gleichnis in Lukas 12, die Verse 16 bis 22 lese ich mal vor. Lukas 12, 16 bis 22. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe in Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um das Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um den Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Das Leben ist mehr als die Nahrung. Wir brauchen Kleidung für unseren Körper als Hülle. Und wir haben den Körper als Hülle für unsere Seele hier in dieser Welt. Und du willst die Lücken in deinem Leben füllen, die du hast. Vielleicht, wenn du einen Partner suchst, der dich dann erfüllt und du glaubst, dann wird es besser. Oder du willst vielleicht mehr Sport machen, an die frische Luft gehen, damit die Depression weniger wird. Und mehr unter Leute gehen, damit du nicht einsam zu Hause bist und dir die Decke nicht auf den Kopf fällt. Das wären alles sehr gute Lösungen, wenn unsere Probleme rein körperlich, rein leiblich wären. Aber das sind sie nicht. Wir sind mehr als nur eine biologische Masse, irgendein Körper aus chemischen Bestandteilen. Und solche traurigen und ängstlichen Gedanken, wie wir sie denken, die sind auch nicht einfach nur chemische Prozesse. Dahinter steckt etwas, das fühlt, das denkt. Wir sind mehr als nur Fleisch und Knochen. Die Wissenschaft nennt diesen Bereich Biologie. Das ist interessant, weil das bedeutet die Lehre vom Leben. Aber bis heute kann sie nicht plausibel erklären, was genau der Ursprung des Lebens ist. Es wird behauptet, dass sie es kann. Aber wenn man sich diese Theorien mal durchliest, das sind keine plausiblen Erklärungen. Also die Lehre vom Leben, ohne zu wissen, wo es herkommt oder was es genau überhaupt ist. Wie soll sie uns dann die Entstehung der Probleme des Lebens erklären? Das ist so, als würde ich von dir gerufen werden, damit ich deinen Kühlschrank repariere und ich habe davon keine Ahnung und ich weiß auch nicht, dass der Kühlschrank hinten einen Stecker hat, der in die Steckdose muss. Dann mache ich ihn auf und sage zu dir, damit die Sachen kühl bleiben, musst du ganz viel Eis herbeischaffen. Und wenn das Eis dann schmilzt, dann wischst du es auf und räumst alles wieder auf und füllst ihn wieder mit Eis und das machst du ständig. Viel, viel, viel Mühe. Aber es wäre viel einfacher, wenn dir jemand sagt, der Kühlschrank hat eine Steckdose und wenn du die anschließt, dann läuft der von alleine. Und so ist es auch mit unserem Leben. Es braucht mehr als Nahrung und Kleidung. Und wir müssen unser Leben an diese Steckdose anschließen, damit es läuft. Damit wir das bekommen, was wir wirklich brauchen und nicht uns so abrackern müssen. Es wird auch oft von der Welt geleugnet, dass wir sowas wie eine Seele haben. Und doch gibt es Psychologen und Psychiater. Und Psychologie wiederum ist die Seelenlehre, also die Lehre von der Seele. Was ich selber aber nicht wusste, deswegen habe ich da nochmal nachgeschlagen, ist, inzwischen haben sie den Begriff der Seele in dem Wort Psychologie verändert. Also Psyche heißt ja Seele auf Griechisch. Genau genommen, ich habe mal nachgeschaut, heißt es Anzeichen von Leben, Leben, Geist oder Seele. Und in der Psychologie haben sie dieses Wort Psyche verändert, schon zu etwas, das Gefühle und Wahrnehmung widerspiegelt, aber ohne transzendente Elemente. Das heißt, ohne Dinge, die unsere Wirklichkeit nicht wahrnehmen kann. Also wenn wir etwas nicht wahrnehmen können, dann gibt es das ja nicht, biologisch und chemisch, und dann ist es kein Bestandteil deiner Psyche. Das heißt, wenn du von einem Psychiater begutachtet wirst, ist es letztlich so, als wenn er wieder vor sich nur ein biologisches Objekt sieht. Er versteht gar nicht, dass dahinter irgendwas sein könnte, was mehr ist als nur das, was wir sehen. Ich habe mich gefragt, wie man ein Wort aus einer anderen Sprache nehmen kann, das Seele bedeutet, es ins Deutsche nimmt und dem eine ganz andere Bedeutung gibt. Das Wort Seele wiederum, das deutsche Wort, das hat die gleiche Bedeutung wie im griechischen Psyche. Ja, und so erkennt die Psychologie viele seelische Erkrankungen und ihre Ursachen gar nicht. Und dann müssen sie den Schluss zulassen, dass sie entweder genetisch bedingt sind, das heißt angeboren, und damit nicht beseitigt werden können oder zu unerforscht sind und dass wir abwarten müssen, bis es da Lösungen gibt. Das hilft dir und mir aber leider nicht weiter. Und die Folge ist, dass diese Erkrankungen eben unheilbar sind. Man kann vielleicht was gegen Symptome unternehmen, aber die Krankheit an sich lässt sich da nicht beseitigen. Ganz anders ist es in Wirklichkeit, denn es gibt jemanden, der die Seele eines Menschen ganz genau kennt. Und das ist Gott. Und nur er kennt deine Seele, und zwar besser, als du selbst sie kennst. So tief können wir gar nicht in uns selbst hineinschauen, als dass wir uns erkennen könnten. Wenn du meinst, du kennst dich, dann hast du zu wenig erlebt. Ich glaube, wir würden erschrecken, wenn wir in unsere Seele hineinsehen könnten. Und dieser Gott hat uns und unserer Seele das Leben eingehaucht. Das lesen wir in 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Dieser Hauch, dieser Geist, das schwingt auch in dem Wort Seele mit. Es ist ganz schwer, das abzugrenzen. Und wenn diese Seele, die wir haben, vom Hauch oder Geist des Herrn lebendig wurde, braucht sie dann nicht diesen Gott, um lebendig und gesund zu bleiben? Und dein Körper, weißt du, braucht Nahrung, deine Seele aber nicht. Wir müssen uns mal fragen, was hat Jona hier, wenn man das so biologisch und objektiv betrachtet, wie das Menschen machen, die nicht glauben wollen, was hat er denn falsch gemacht? Er hat eine Reise auf einem Schiff unternommen. Ist daran etwas auszusetzen? Hat Gott was gegen Schifffahrt? Ich denke mal, Jona kann so viele Schiffsreisen machen, wie er möchte. Der hat nichts dagegen einzuwenden. Auch Jesus und seine Jünger sind mit dem Boot gefahren und da war nichts Falsches dabei. Also muss es hier auf einer anderen Ebene sein als auf der Ebene des Körperlichen. Es muss etwas Nicht-Leibliches sein, was vielleicht da passiert ist. Und die Menschen nennen diesen Maßstab Moral, aber das ist sehr uneindeutig, weil die Moral, die kann sich auch ganz schnell verändern. Immer das, was gerade erlaubt ist, ist dann moralisch gut. Aber wenn wir keinen festen Maßstab haben, der sich nicht ändert, sondern menschliche Gesetze, dann wird Moral ganz schnell zu etwas, das wir gar nicht Moral mehr nennen würden. Und vieles hat sich schon so verändert, das wissen wir, dass die Gesetze ständig angepasst werden und was vor 20 Jahren vielleicht noch auch aus christlicher Sicht gut in Gesetzen war, das verändert sich und bald ist das Christliche das Schlechte und das, was wir in der Bibel als Sünde betrachten müssen, das wird von der Welt als gut dargestellt und das ist dann in einigen Jahren die Moral, was als gut gilt. Und dann haben alle zuzustimmen und wer gegen stimmt, gegen anstimmt, der wird dann entsprechend die Folgen des Gesetzes tragen müssen, des menschlichen Gesetzes. Also Moral nennt die Welt das, aber letztlich ist es, dass wir gegen Gottes Handeln, gegen Gottes Gebote verstoßen, gegen seine Ordnung und seine Gesetze. Und das ist der einzige Maßstab, der sich nicht ändert, diese Schrift hier. Auch wenn die Welt das immer wieder versucht, hiervon dürfen wir nicht abrücken, weil wenn das weg ist, dann haben wir gar keinen Ankerpunkt mehr. Alles andere verändert sich leider. Und wenn wir gegen Gott und seine Gebote handeln, dann spüren wir die Auswirkungen. Und das tut unserer Seele schlecht. Aber wie können wir unserer Seele Gutes tun? Indem wir einfach gute Taten tun? Wir können unsere Seele nicht fassen, wir können sie nicht greifen, wir können sie nicht sehen. Und doch musst du sie nähren, wie du deinen Körper nährst. Und welche Nahrung braucht denn nun diese lebende Seele? In dem Psalm erfahren wir vieles über die Bedürfnisse unserer Seele. Ich werde mal noch kurz erzählen, ich weiß, dass wir als Kinder auf den Feldern mitgearbeitet haben, auch auf den Tomatenfeldern. Und das war im Sommer harte Arbeit. Wir sind nachts aufgebrochen, weil du nicht viel Zeit hattest. Es wird im Sommer in Griechenland sehr heiß. Und dann musst du gegen Mittag deine Arbeit verrichtet haben, das hältst du sonst nicht aus. Dann sind wir halt in der Nacht aufgebrochen, also wirklich in der Dämmerung, dass du bei ersten Lichteinbruch so weiter unterscheiden kannst, ob eine Tomate reif ist oder unreif, dass du dann loslegen kannst mit der Arbeit. Ja, und die Arbeit ist hart, ne? Man hat zwar seinen Kopf bedeckt, seine Arme bedeckt, um vor der Sonne geschützt zu sein, aber du arbeitest hart und es ist halt heiß. Und wir hatten einen Wasserkrug, aus dem haben wir alle getrunken. Also einen Wasserkrug und darauf ein Becher, vielleicht kennt ihr diese alten Wasserkrüge. Und da gab es kein Jung oder Alt oder jeder hat sein eigenes, sondern wir haben das untereinander geteilt. Und dann wollte ich Wasser trinken und dann habe ich da an einem Tag eine ganz eklige Spinne gesehen. Und ich habe gesagt, aus dem Wasser trinke ich nicht mehr. Das war wirklich eine... Nicht diese kleinen Spinnen, die wir im Haus haben, sondern schon etwas dickere Beine, halt auf so einem Feld. So eine Feldspinne, keine Ahnung, was das für ein Tier war. Und ich habe gesagt, aus dem Wasser trinke ich nicht mehr. Und mein Großvater hat gesagt, warte ab. Egal, was du sagst, wenn die Hitze kommt und du genug Durst hast, dann wirst du trinken. Ja, ich habe es nicht geglaubt, aber natürlich war es so. Ich habe irgendwann so einen Durst gehabt, ich konnte nicht anders. Ich musste zu diesem Krug. Mir war das egal, ob das eine Spinne berührt hat. Ich habe aus dem Wasser getrunken. Und wisst ihr, genau so ist das mit unserer Seele. Ich kann nur hoffen, bei jedem von uns, dass wir spüren, dass sie so einen Durst hat und dass das irgendwann so stark in uns ist, dass wir zu Gott müssen, weil die Seele, die spürt ganz genau, dass es nur bei Gott geht. Und wir sind es mit unseren Gedanken, mit unserem Leben, die das dämpfen, dass wir das nicht mehr merken. Aber jeder in seiner Not, der weiß ganz genau, es gibt nur einen, zu dem er kann, und das ist Gott. Wie ich sagte, in dem Psalm können wir darüber ganz viel lesen, und zwar in Psalm 42 lese ich mal die Verse 2 bis 3 aus der Elberfelder Übersetzung. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Lechzt nach Wasser, lechzt nach Wasserbächen. Das tut unsere Seele. Das sagt dir die Welt nicht. Sie versucht dir ständig, deine Probleme mit irgendwelchen leiblichen und weltlichen und körperlichen Dingen zu lösen. Aber das wird nichts. Deine Seele hat Durst nach Gott. Psalm 19, die Verse 8. Ich habe mir hier notiert bis 15, aber ich glaube, es reicht, wenn wir Vers 8 lesen. Die Weisung des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Gesetz des Herrn ist zuverlässig und macht die Unverständigen weise. Die Weisung des Herrn erquickt die Seele. Also Freude gibt sie der Seele. Gottes Gebote, Gottes Weisung, weil er weiß, was gut für dich ist. Er hat dich gemacht und er weiß ganz genau, was dir jetzt fehlt, auch wenn du das nicht erkennen magst. Wir lesen auch am Anfang dieses Psalms, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und das Firmament verkündet das Werk seiner Hände. Daraus können wir auch sehen, dass auch die Schöpfung das genau wiedergibt. Jedes Mal, wenn wir gegen seine Gebote verstoßen, tragen wir die Konsequenzen und wir sehen das in der Welt. Wir leugnen es, aber es ist nicht zu leugnen. Alles, was wir tun, was Sünde ist, hat Konsequenzen, auch hier schon, nicht erst in der Hölle. Und das zeigt uns in der Natur. Wir lesen das, wir sehen das in den Nachrichten, die wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Überall gibt es immer schlimmere Naturgewalt, Einflüsse auf Städte, auf Menschen. Und sie suchen die Ursache in Autos, in Benzin, in Sprit. Das wird nicht aufhören. In der Bibel steht nicht, dass Sprit die Sünde, dass Sprit diese Sachen hervorruft, sondern dass die Sünde dazu führt, dass Gott sein Gericht hervorrufen wird. Wie Christian auch gesagt hat, da ist Buße das Wichtigste. Buße bei uns selbst und Buße, dass unsere Mitmenschen jetzt noch Buße tun. Psalm 23 kennen wir alle, Vers 3, der erste Halbsatz. Er erquicket meine Seele, Gott selbst erquickt deine Seele, also sein Gesetz und er. Psalm 54, Vers 6. Siehe, Gott ist mir ein Helfer, der Herr ist der, der meine Seele stützt. Also wenn wir weggeknickt sind seelisch und uns fragen, wieso, haben wir uns vielleicht nicht auf Gott gestützt, sondern auf andere Dinge und die sind jetzt weggebrochen. Und das ist auch nicht schlimm. Weil so können wir unsere Lage erkennen und merken, wir haben gar nicht wirklich gestanden. Und jetzt können wir zu Gott gehen und uns die Stütze holen, die nicht wegbricht, die uns durch alles hindurchträgt. 1. Mose 9, Vers 4. Nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut, sollt ihr nicht essen. Im Griechischen steht dort ebenfalls Blut der Seele oder des Lebens. Jesus gab sein Blut. Und wenn du das mit Seele gleichsetzen kannst, das ist mir auch so groß geworden. Müssen wir uns mal vorstellen, dass er sein Leben, seine Seele für uns gegeben hat. Ich höre so ganz seltsame Musik, das wissen alle, die mich kennen. Zum Beispiel griechische Lieder, die keiner mehr hören will, sehr alte Lieder. Und in einem dieser Lieder, das ist ein sehr trauriges, die sind immer sehr traurig und weinerlich. Jedenfalls weint da jemand um die Frau, die ihn verlassen und im Stich gelassen hat und für die er alles immer gemacht hat. Und in der letzten Strophe, das hat mich immer so angetan, so ein ganz schlichtes Lied, weil da hat er, ja auf Deutsch würde ich es mal so übersetzen, Folgendes gesungen: Sogar wenn du meine Seele verlangt hättest, ich hätte sie dir gegeben. Und da habe ich gedacht, wie muss er diese Frau geliebt haben, dass er seine Seele gelassen hätte und sie hat ihn trotzdem im Stich gelassen. Aber Jesus hätte sie nicht gegeben, seine Seele, sondern er hat sein Leben für uns gegeben. Und wir behandeln ihn leider genauso. Wir lassen ihn auf dem Stich. Immer wenn es uns gut geht, dann vergessen wir ihn und meinen, dass wir jetzt alleine klarkommen. Und dann leider kommt es in unserem Leben auch mal zu Stürmen. Und dann müssten wir, wenn wir das hier lesen, vielleicht mal nächstes Mal schneller drauf kommen, woran es liegen könnte. Ich will damit nicht sagen, dass jede Situation in unserem Leben immer ungehorsam sein muss oder dass wir Gott vernachlässigen. Einiges soll manchmal sicherlich sein. Das wird dir aber Gott dann beantworten, wenn du das prüfst und erforscht. Der dritte Punkt: Wir sollen uns auf den Herrn verlassen von ganzem Herzen. In Vers 9 lesen wir: Er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und in Vers 10 lesen wir dann, dass die Seeleute wussten, warum der Sturm geschieht, weil Jona es ihnen gesagt hat. Das heißt, Jona als Mann Gottes wusste ganz genau, was Sache ist. Er kannte die Gesetze, er kannte die Gebote und Gott hatte mit ihm gesprochen. Und er kannte genau den Grund für seine missliche Lage. Er hat Anweisungen bekommen und die hat er nicht befolgt. Und die Seeleute werfen ihn dann widerwillig über Bord ins Meer, wo Jona dann untergeht. Warum tut Gott das? Warum lässt er das zu? Das ist sein Mann hier, ein Mann Gottes, ein Prophet, den hat er losgesandt und jetzt wird er ins Meer geworfen. Ich denke, er will Jona in völlige Abhängigkeit zu ihm bringen. Er will ihm einfach wieder klar machen, Jona, du bist ein bisschen ausgeschweift in letzter Zeit und ich glaube, dass du dir vorstellst, dass du alleine klarkommst. Aber ich zeig dir mal doch wieder, wo du stehst, wenn ich nicht da bin. Er will ihn umformen und seine innere Einstellung auch verändern, weil Gott hätte die Macht, er könnte Jona nehmen und einfach nach Ninive bringen. Und er könnte nichts dagegen tun. Und er könnte ihn drängen, die Botschaft zu verkünden. Aber er tut es nicht. Er will Jona innerlich formen. Er will ihn erziehen zu seinem Guten. Und wie muss sich Jona gefühlt haben, als er unterging? Er wird doch sicherlich um sein Leben gekämpft haben, geplanscht, mit den Füßen getreten, bis er irgendwann gemerkt hat, ich kann nicht mehr. Dann verlässt dich deine Kraft und du gehst unter. Und dann sinkst du so ins dunkle Meer. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Meer getaucht seid. Aber ich kann euch sagen, umso weiter man ins Meer reingeht, es sieht dann wirklich irgendwann unheimlich aus. Es ist nicht mehr so schön wie am Strand. Es ist dunkel und unheimlich. Man weiß auch nicht, was sich darunter verbirgt. Und diese großen Wellen, die wirken schon irgendwie auf einen. Und wenn du da untergehst und um dich herum ist nichts und dann sinkst du zu Boden. Und dann stellt euch mal vor, verlässt dich auch irgendwann die Luft, du hast nichts mehr zum Atmen. Was muss er da gedacht haben? Unser Verstand würde uns doch dann sagen, das war's. Dein Leben ist zu Ende. Du kommst nicht mehr hoch, keine Kraft, kein Atem und helfen wird dir hier auch niemand mehr. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir die Geschichte von Jona auch kennen und wir wissen, dass ihn ein Fisch gerettet hat, dann wissen wir ganz genau, wie oft wir das hinterfragt haben. Oder vielleicht geforscht haben, was für ein Fisch das sein kann. Weil unser Verstand, der lässt so eine Geschichte nicht so einfach zu. Sprüche 3, Vers 5 sagt was über unseren Verstand. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. In so einer Situation, wenn du dich auf deinen Verstand verlässt, dann bist du wirklich verloren. Und hätte Jona das hier getan, dann wäre er auf Gottes Gnade alleine angewiesen. Aber Jona hat sich nicht auf seinen Verstand verlassen. Jona hat gebetet. Jona hat zu Gott geschrien. Kapitel 2, Vers 8. Als meine Seele in mir verzagte, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Sein Gebet kam vor Gott in den heiligen Tempel. Und was macht Gott? Ignoriert er sein Gebet? Oder sagt der Jona, ist klar, jetzt kommst du wieder an, wo es nicht mehr weitergeht. Jetzt bleib mal da unten und warte, bis dein Leben zu Ende ist. Nein. Kapitel 2, Vers 1. Aber der Herr sandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. So ein Satz ganz oft in der Bibel. Aber der Herr, aber Gott. Immer wieder, aber Gott. Unverdient. Einfach unverdient. Und doch hilft ihm Gott. So großartig ist dieser Gott. Bei Ungehorsam seines Propheten, nicht irgendeines Unkundigen, sondern von einem Menschen, der ganz genau weiß, was Gottes Wille ist und Vorbildfunktion auch hat. Ja, für uns ist da ganz wichtig, dass wir uns nicht entmutigen lassen. Wir fallen doch auch oft in Sünde. Und dann reden wir uns vielleicht auch mal ein, ich bin das gar nicht mehr würdig zu beten. Und Gott hört mich sowieso nicht mehr. Aber wenn du ernsthaft, wirklich ernsthaft zu Gott kommst, wirklich mit deinem Herzen dich zu ihm wendest, ist egal, was du getan hast, Gott wird dein Gebet erhören. Die Konsequenzen, das haben wir hier gesehen, die tragen wir auch im Leben für unsere Sünden. Die sind nicht immer sofort weg, aber er nimmt uns trotzdem an und unsere Seele. Gott vergibt. Ein ernsthaftes, reuiges Gebet wird er erhören. Ja, und wenn wir nicht in der Abhängigkeit von Gott bleiben, so wie das Jona hier leider auch nicht getan hat, dann werden wir vielleicht auch solche Stürme erleben. Vielleicht mag es dann auch mal aussichtslos werden. Und vielleicht denken wir dann auch an die Situation von Jona, die war völlig aussichtslos. Es gab nichts, gar nichts, was ihm da hätte helfen können. Also wirklich nichts. Wir haben manchmal Probleme, da sagen wir, ja, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, das geht nicht. Aber das sind Dinge, selbst wenn wir sie nicht hinbekommen, es ist kein Weltuntergang. Wenn wir da mal den Glauben hätten, den Jona hier hat, wo wirklich gar nichts helfen kann, nichts, wer soll denn da unten auf dem Meeresboden vorbeikommen? Hätte er an einen Fisch gedacht, der ihn verschlingt und in dem er dann 3 Tage zubringen will? Unmöglich. Auf sowas zu kommen, unmöglich. Ja, sein Glaube und unser Glaube, das ist ganz wichtig, gerade wenn es uns nicht gut geht, nicht wenn es uns nur gut geht. Und Gott wird helfen. Du hast seine Hilfe nicht verdient und ich auch nicht. Und Jona vielleicht auch nicht und die Menschen von Ninive auch nicht. Aber Gott sendet Hilfe. Kapitel 3. Ich lese mal die ersten 3 Verse. Und das Wort des Herrn kam zum 2. Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr die Predigt, die ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Unglaublich, oder? Die ersten 2 Kapitel hätte Jona sich eigentlich ersparen können. Nur Strapazen, Ärger und er wäre fast gestorben. Wie viele Verse sind das? 27 Verse sehe ich hier sind das. Einfach nur, weil er ungehorsam ist. Und wie viele Tage, Monate und Jahre verlieren wir, weil wir ungehorsam sind gegenüber Gott? Entweder hast du dein Leben ihm noch gar nicht gegeben, dann wird es wirklich Zeit. Oder du hast es ihm gegeben, aber es gibt Sachen, wo er dir Aufträge gibt, wo er dir Weisungen gibt und du hörst nicht auf ihn. Und dann solltest du das jetzt bereinigen. Und du wirst viel Zeit verlieren. Du machst dir dein Leben unnötig schwer. Unnötig schwer. Gott hat diese Situation zwar gebraucht und da sind einige zum Glauben gekommen, die Seeleute. Aber ich bin mir sicher, Gott hätte das auch auf anderem Wege tun können, diese Seeleute zum Glauben zu führen. Er hat jetzt hier die Ausschweifung, sage ich mal, von Jona benutzt, aber er hätte das auch anders tun können. Wir können uns wirklich eine Menge Leid ersparen, wenn wir Gott gehorsam sind. Wisst ihr, vor kurzem wollte ich so ein Video machen von meinem Handy. Und als ich dann so auf Aufnahme klickte, war das sofort wieder aus. Das machte ich 2 Mal und wieder. Und dann habe ich gemerkt, wahrscheinlich ist der Speicher voll. Und das war so. Ich konnte das Video nicht aufnehmen, weil mein Handy war voll mit Fotos und Videos. Und das hat mich geärgert, weil bis man dann dazu kommt, das aufzuräumen, ich habe es mir vorgenommen für die nächsten Tage, kannst du keine Fotos und keine Videos mehr machen. Und dann habe ich mich tatsächlich zu Hause hingesetzt und habe angefangen, so ein bisschen die Fotos und Videos durchzugehen. Und das war viel Arbeit, aber da musste ich durch. Ich habe auch nicht alle Fotos und Videos geschafft. Das war wirklich zu viel. Aber so einiges. Und während ich das durchging, habe ich nur gedacht, ach Mensch, warum hast du das überhaupt aufgenommen? Warum hast du das Foto geschossen? Viel dabei, was man gar nicht brauchte. Oder Dinge, die ich brauchte, aber wusste, die hätte ich gleich danach löschen können. Warum hast du das nicht gemacht? Dann stehst du da und dann ist dieser Berg so groß. Und wisst ihr, ich glaube, eines Tages werden wir alle Gott begegnen. Und ich glaube, von unserem Leben wird es auch so etwas wie ein Video geben, einen Film geben. Und bevor wir da zu viel anhäufen und dann bei Gott sind und dann keine Chance mehr haben, gerade wenn du Jesus nicht angenommen hast, es ist doch besser, das jetzt zu machen und einfach aufzuräumen. Und wenn du damit zu Jesus gehst, zu Gott gehst, dann wird er an diese Dinge nicht mehr gedenken. Die werden bedeckt sein durch das Blut Christi. Wenn du aber alles vor dich hinschiebst, dann wird es immer mehr und mehr und diese Last, die drückt auch auf deine Seele. Aber auch als Christen ist es wichtig, dass wir alles, was wir so den Tag über nicht richtig gemacht haben, und das ist, glaube ich, mehr, als wir meistens denken mögen, dass wir das vor Gott bringen, damit das bereinigt ist, damit wir davon nicht belastet werden, damit das keine Auswirkung auf unser Leben hat. Es geht nicht darum, ob wir dann unser Heil verlieren. Es geht einfach nur darum, dass es Auswirkungen hat. Ich kann nicht als Christ, ich sage mal ein Beispiel, ich gehe jetzt klauen, die erwischen mich und dann bete ich und meine, dass Gott die Strafe wegnimmt. Das kann er tun. Aber verlassen muss ich mich nicht darauf. Die Konsequenz wird folgen. Das heißt, alles, was ich hier tue, wird für mich Konsequenzen haben und das sollte ich dann doch vor den Herrn bringen, damit er daran nicht mehr gedenkt. Ja, und das tut der Herr. Wir haben es hier auch bei Jona gesehen, dass er an seinen kleinen Ausflug, den er vorhatte, nicht gedacht hat. Wir streiten oft, wir haben vielleicht auch in unserem Umfeld uns nicht richtig verhalten. Wir müssen abends vielleicht wirklich mal den ganzen Tag durchgehen und überlegen, was wir Gott sagen müssen. Wir sehen hier bei Jona, dass im Kapitel 3, man könnte fast meinen, da fehlt ein Kapitel. Ja, zwischen Kapitel 2 und 3, als er Jona nochmal losschicken will. Gott spricht das gar nicht mehr an, was da passiert ist. Müsste Gott nicht seinen Propheten jetzt verwerfen und sagen, du bist unwürdig, mit dir werde ich nicht mehr arbeiten. Das war's, Jona, dein Auftrag ist hier zu Ende. Oder ich mache zwar mit dir weiter, aber lass uns nochmal besprechen, was da war. Hier ist nichts. Das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona, mach dich auf, geh in die große Stadt, und Gott wiederholt seinen Auftrag. Jona hat es bereut, der hat es ihm vergeben und das ist aus der Welt. Das war's. Gott spricht es nicht mehr an. Er tadelt ihn nicht, er erzieht ihn da nicht mehr. Er hat seine Lektion ja gehabt. Die Konsequenzen hat er ja getragen. Aber dann ist das auch durch für Gott. Was für ein wunderbarer Gott, oder? So sind wir Menschen, glaube ich, nicht. Ja, und er geht tatsächlich nach Ninive und bringt diese Botschaft. Übrigens, die Menschen in Ninive, das waren die Feinde Israels. Und wir sind auch hier noch im Alten Bund, im Alten Testament. Es war gar nicht vorgesehen, oder? So kennen wir das gesetzlich und im Alten Testament, dass Menschen, die nicht aus dem Volke Israel sind, gerettet werden. Oder? Aber doch, wir sehen ja, dass das Gott doch hier so sieht, sonst würde er ihn doch nicht nach Ninive schicken. Vielleicht verstehen wir das manchmal falsch, wenn er sagt, er hat Israel als Volk erwählt, ja, aber trotzdem können überall Menschen zu Gott kommen. Genauso gibt es ja im Volk Israel Menschen, die nicht gläubig sind, oder sind sie alle gläubig? Und genauso ist es ja auch. Hier kündigt sich schon an, was auch Jesus später tatsächlich getan hat, nämlich auch die Heiden anzusprechen. Weil Gott sieht nicht auf deine Herkunft, sondern er sieht in dein Herz. Er sieht in dich hinein. Und wenn du aufrichtigen Herzens vor Gott stehst, dann wird er sich dir zuwenden. Und dann ist es egal, woher du kommst, was du getan hast und was du auch schon alles verbrochen hast. Ich kenne Menschen, die sagen, glaub mir, auf mich hört Gott bestimmt nicht mehr. Und da sind einige, die haben schon Dinge getan, die die meisten hier im Raum wahrscheinlich nicht getan haben. Aber ich glaube, wenn einer aufrichtigen Herzens zu Gott geht, dann hört er ihn, egal was war. Egal, wie schlimm die Tat gewesen sein mag. Ja, der Herr Jesus hat auch von Ninive gesprochen. In Lukas 11, Vers 32. Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Was für ein Gott der Gnade und Gerechtigkeit, der diesem Volk, das gar nicht zu Israel gehört, einfach vergibt. Einfach vergibt, weil sie Buße tun. Plag dich also nicht mit Selbstzweifeln und schon gar nicht mit Selbstmitleid, sondern wenn es in deinem Leben nicht gut läuft und du weißt, da ist etwas, was zwischen dir und Gott steht, bereinige das jetzt. Und der letzte Punkt. Manche sagen, der Gott im Alten Testament sei ein strenger und blutrünstiger Gott, der nur Rache und Strafe kennt. Und ja, Gott ist gerecht. Das haben wir hier auch bei Jonas gesehen, dass er die Konsequenzen zu tragen hatte. Und das sehen wir immer wieder in der Schrift und auch in der Welt sehen wir das. Aber das muss auch so sein. Oder würden wir Menschen es gut finden, wenn jemand, der nachweislich einen Mord begangen hat, freigesprochen wird? Oder wenn dir jemand was wegnimmt, würdest du wollen, dass er straffrei ausgeht? Wir haben diese Gerechtigkeit in uns und die weltlichen Gerichte sind übrigens genauso hart, wenn sie das hart nennen wollen, was Gott hier macht, weil das ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, dass das, was gegen das Gesetz verstößt, auch geahndet wird. Und bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Das heißt, jedes Handeln hat Konsequenzen. Ja, wir Menschen sind so, dass wir diese Gerechtigkeit, diesen Maßstab der Gerechtigkeit, den Gott hat, zwar auch haben, aber meistens nicht bei uns selbst, sondern immer bei den anderen. Ja. Der muss bestraft werden, der hat dieses und jenes gemacht. Aber wenn wir auf uns zeigen, dann berufen wir uns auf die Gnade. Immer auf die Gnade. Ja, von Gottes Gnade und Liebe haben wir meistens zu wenig. Schauen wir mal Kapitel 3, Vers 10 und am Ende von Kapitel 4, was Gott da tut. Kapitel 3, Vers 10. Aber Gott sah ihre Werke, dass sie umkehrten von ihrem bösen Weg. Das ist das Wichtige, dass sie umkehrten von ihrem bösen Weg. Da reute ihn das Übel, das er angekündigt hatte, ihnen zu tun, und er tat es nicht. Und Kapitel 4, die Verse 10 und 11. Und der Herr sagte, ich sage vielleicht noch dazu, falls jemand die Geschichte doch nicht kennt, der Herr hat dann einen Rizinus aufgehen lassen, eine Pflanze. Und Jonas hat sich ganz doll über diese Pflanze gefreut, sie hat ihm Schatten gespendet. Aber ein Wurm hat diese Pflanze angegriffen und die ist dann eingegangen, verdorrt. Und er war sehr traurig über die Pflanze, die verdorrt ist. Und daraufhin sagte der Herr zu ihm, und der Herr sagte, du hast Mitleid mit dem Rizinus, an dem du nicht gearbeitet hast und den du auch nicht aufgezogen hast, der in einer Nacht entstand und in einer Nacht einging. Und ich sollte kein Mitleid mit Ninive haben, einer so großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die den Unterschied zwischen rechts und links nicht kennen und dazu noch viele Tiere. Jonas Gerechtigkeit hätte lieber den Rizinus als den Menschen verschont, die Menschen von Ninive. Und das ist ein Prophet Gottes, wir haben es oft gesagt, und so einen harten und ungerechten Maßstab hat er. Und Gott setzt ihn die Menschen und den Rizinus zum Vergleich und sagt, erinnerst du dich an den Rizinus, das tut dir weh und die Menschen nicht? Und es ist so offensichtlich, dass ein Menschenleben mehr Wert haben sollte, aber dieser Prophet sagt, ich zürne zurecht. Ja, der Rizinus ist für ihn in dem Augenblick wohl mehr wert und er gönnt ihnen nicht die Vergebung. Es gab dafür viele gute Gründe, aber darum geht es jetzt nicht. Da sehen wir, dass das eine Sache ist, die kennen wir Menschen alle, wir können das auch nachvollziehen. Und ich glaube auch ohne Jesus, dass das gar nicht möglich ist, einem Feind, also wirklich einem Feind zu verzeihen. Diese Menschen haben ja seinem Volk viel Schlechtes getan. Es geht ja nicht nur um die Sünde Gott gegenüber, sondern auch gegen seine Leute. Es waren wirklich Feinde. Und er soll denen nun gönnen, dass sie Vergebung empfangen von Gott. Und das fällt einem Menschen schwer. Ich würde sagen, es ist unmöglich, dass das nur mit Jesu Hilfe möglich ist, durch seinen Geist. Ich frage mich, wie das wäre, wenn Menschen mit Menschen und nicht mit einer Pflanze verglichen werden. Wie würde unser Urteil dann ausfallen? Was haben wir dann für Maßstäbe? Ich glaube, wir merken, wir Menschen, wir haben gar nicht die Fähigkeit, wir haben gar nicht den Maßstab zu beurteilen, und zu richten. Und deshalb ist es gut, auch wenn uns das manchmal hart erscheint, dass das Gericht in Gottes Hand ist und nicht in unserer. Auch wenn wir nicht verstehen können, wieso Gott diesem oder jenem vergibt, er weiß es, er kann in die Seelen schauen und er kann ganz genau die Herzen vergleichen. Für uns ist immer nur selbstverständlich, dass Gott uns vergeben will, nicht, dass er anderen vergeben will. Aber niemand, absolut niemand, auch hier, niemand hat die Vergebung verdient. Wir haben sie nicht verdient. Wir haben nichts, was wir Gott vorbringen können. Aber weil wir wertvoll sind, weil du wertvoll bist in Gottes Augen, will er dich verschonen. Und deshalb hat er seinen geliebten Sohn in die Welt gesandt, weil er nicht will, dass ein einziger Mensch verloren geht. Jeder Mensch, der verloren geht, so hart das klingt, aber er geht verloren, weil er Gott nicht annehmen will. Weil Gott hat jedem die Hand gereicht. Er hat jeden Menschen, den wir sehen, egal wie böse er ist, er hat ihn geliebt. Die Tat nicht, aber den Menschen an sich ja, weil er ihn gemacht hat, großgezogen hat, wie hier die Menschen von Ninive. Die haben nur Schlechtes getan. Aber wenn der Mensch umkehren würde, Gott nimmt ihn an. So groß ist seine Liebe. So eine Liebe haben wir nicht. Nicht ohne Gott. Er kann sie schenken, wenn wir uns ihm zuwenden. Und deshalb blasen wir hier auch. Aber der Herr sandte einen großen Fisch, unverdient. Unverdient für Jona, dass er gerettet wurde. Und immer wenn ich aber der Herr oder aber Gott lese, muss ich an die Verse in Epheser denken. Epheser 2 ist das, glaube ich. Die Verse 4, folgende sind das. Wir lesen da vorher, was die Menschen alles Schlechtes tun, und dann lesen wir ab Vers 4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir durch die Sünden tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden und hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt in die himmlischen Welten in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch, es ist Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Also lasst uns nicht denken, wir sind besser als die Menschen in Ninive oder wir hätten es besser gemacht als Jona. Jeder hat seine Schwächen und unsere würden an anderer Stelle dann offenbar werden. Sondern wir sind alle vor Gott nur wertvoll, weil er uns für wertvoll erachtet. Nicht, weil er wirklich irgendwas ist. Selbst der Tiere gedenkt Gott hier am Ende. Und Jona bleibt leider trotz aller Lektionen, die Gott ihm gibt, am Ende verärgert und sagt, zu Recht ärgere ich mich bis zum Tod. Aber ich glaube, er hat dennoch seine Lektion gelernt, denn in Kapitel 4, Vers 2 heißt es, denn ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und dich das Übel gereuen lässt. Das heißt, er weiß, wie Gott ist. Nur er für sich kann es nicht annehmen, ihnen zu vergeben. Und so wie Jona hier gelernt hat, bete und wünsche ich, dass wir auch lernen von Jona und von Gott und von seinem Wort. Und dass wir über Gott erfahren haben, wie barmherzig und gnädig er ist. Amen. Ja, wer möchte, steht noch zum Schluss auf und wer kann natürlich und ich bete mit uns. Ja, Gott, ich möchte dir danken für jede einzelne Seele, die du heute hergeführt hast, Herr. Ich möchte dir danken, dass du auch überhaupt zulässt, Herr, dass ich hier vorne reden darf. Genauso unwürdig bin ich, wie auch Jonas ist und wie auch jeder einzelne Mensch es ist, außer der eine Mensch, der Gott ist, Herr Jesus Christus. Und wir möchten bitten, dass durch deine Gegenwart hier und durch deinen Geist, Herr, wir angesprochen werden, dass wir das mitnehmen und tatsächlich umsetzen, Herr, dass wir dich betrachten, Herr, in diesen schweren Zeiten, damit diese ganzen Sorgen unserer Seelen kleiner werden, Herr, und du immer größer. Darum bitten wir dich. Geh du mit uns in den Rest des Abends her und in die Woche. Sei du mit allen. Amen.